Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und dass ihr genauso gespannt darauf seid wie ich und euch genauso darauf freut wie ich, auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach vielen weiteren spannenden Biografien zu gehen, ob sei es hier im Podcast oder auf meinem Instagram-Account. Wenn ihr meine Arbeit schätzt und mich dabei unterstützen möchtet, dann könnt ihr das via Steady oder PayPal tun. Die Links dafür findet ihr wie immer in den Shownotes. Heute will ich euch von Katharina Link erzählen. Katharina Link wechselte im Lauf ihres Lebens wiederholt zwischen der weiblichen und der männlichen Identität. Sie war Textilarbeiterin, dann Prophet, später Soldat. Und die Autorin Angela Steidele, auf deren Biografie über Link die Folge heute vor allem basiert, die sagt über Katharina Link, dass sie scheinbar mühelos ihr Geschlecht und ihre Kleider wechseln konnte und dass sie deshalb als radikal moderne Gestalt wirkt, die fluide Identitäten schon 300 Jahre vor unserem heutigen Konzept vorgelebt hat. Und erst als Link dann sesshaft wurde und in ihrer männlichen Identität als Anastasius Lagrantinus Rosenstengel dann eine Frau heiratete, da wurde sie von der misstrauischen Schwiegermutter enttarnt und nach einem Inquisitionsprozess am 8. November 1721 als letzte Frau in Europa wegen Unzucht mit einem Weibe in Halberstadt hingerichtet. Also wer genau war Katharina Link denn nun? Lasst uns auf eine Spurensuche gehen. Geboren wurde Katharina Margareta Link 1687 in Gehofen als uneheliche Tochter von Magdalena Link. Deren Ehemann war früh verstorben und Magdalena Link musste sich dann offenbar prostituieren, um irgendwie über die Runden zu kommen. Die Mutter und ihre Tochter lebten offenbar 10 Jahre lang in wirklich sehr, sehr armen Verhältnissen, bis die Mutter dann eine Anstellung in einem Waisenhaus in Glaucha fand. Dort gab es einen Pastor namens August Hermann Franke und der hatte 1695 eine Armenschule eröffnet, die dann über die Jahre um ein Waisenhaus und um eine Schule für bürgerliche Kinder erweitert wurde. Und dort fand Katharina Links Mutter also eine Anstellung. Die Mutter konnte in der Küche und in der Wäscherei arbeiten und Katharina wurde im Waisenhaus untergebracht. Mutter und Tochter konnten sich offenbar täglich sehen, aber sie verbrachten doch einen gehörigen Teil des Tages getrennt voneinander, denn Katharina wurde natürlich unterrichtet und sie schlief auch mit den anderen Mädchen, also nicht bei ihrer Mutter. Katharina wurde im Waisenhaus pietistisch erzogen und sie bekam etwas, was für die Mädchen ihrer Zeit ungewöhnlich war, nämlich Zugang zu Bildung. Sie wurde in Lesen und Schreiben unterrichtet. Ihre Tage waren aber wirklich streng durchgetaktet. Also es ging sehr um die Unterweisung in Frömmigkeit und das war den Lehrern dort, das war ja eine religiös geführte Schule, das war wichtiger als der Schulunterricht. Und auch nach dem Unterricht und dem Beten mussten die Kinder dann noch in der Küche und im Haushalt helfen. Wahrscheinlich war das auch der Moment, an dem Katharina und ihre Mutter sich dann meistens sahen. Der Herr Franke, dieser Leiter des Waisenhauses, der lehnte Müßiggang, also Faulenzen oder auch kindliches Spielen ab und ganz besonders ein Dorn im Auge war ihm das Tanzen. Also so der unbeschwerte Teil der Kindheit, den scheint Katharina Link da nicht erfahren zu haben und im 17. Jahrhundert, muss man sagen, war es mit unbeschwerter Kindheit ja auch sowieso noch nicht so wahnsinnig weit. Die Kindheit, wie wir sie heute kennen, mit all dem Müßiggang, all dem Spielerischen und der vielen Freizeit, die gab es in dem Sinne, in dieser Ausprägung damals sowieso noch nicht. Und der jungen Katharina Link wurde das eines Tages schon mal alles zu viel. Also sie ergriff regelrecht die Flucht, sie büchste aus und wurde dann ausgerechnet von der eigenen Mutter wieder zurückgebracht. Im Jahr 1700, da war Katharina Link mittlerweile 13 Jahre alt, da konnte sie das Waisenhaus dann offiziell verlassen. Und zwar ging sie in die Lehre bei einem Wagner in der nahegelegenen Stadt Halle. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ein Wagner tut, das ist ein Handwerker, der Holzfahrzeuge herstellt. Die Akten des Waisenhauses, die beschrieben Katharinas Aufenthalt mit den Worten, Zitat, war so vor sich hin. Ist auch ein interessanter Einblick in die Sprachwelt damals. Also man attestierte ihr im Prinzip keine besonders großen Ambitionen zu haben, nicht besonders aufzufallen, ja, so vor sich hin zu leben. Und noch ein Hinweis sei mit dem Blick auf das Waisenhaus erlaubt. Dort hatte Katharina Link ja, wie gesagt, getrennt von ihrer Mutter geschlafen, nämlich in den meist ungeheizten und im Winter wirklich eisigen Schlafsälen. Und dort lag sie zu zweit im Bett mit einem anderen Mädchen. Und vielleicht hat sie dabei eben auch entdeckt, dass sie ein Begehren für Frauen hat. Das wird noch wichtig. Die Lehre beim Wagner, die hat sie sehr schnell abgebrochen und sie wanderte dann nach einem Intermezzo bei einem Knopfmacher und einem Kartondrucker mit 15 Jahren von Halle nach Kalbe. Sie versuchte sich also noch in anderen Handwerksberufen, bevor sie das erstmal aufgab und dann einen Neuanfang wagte. Denn in Kalbe zog sie zum ersten Mal Männerkleidung an. Das war damals eine Kniehose, also die reichte bis zu den Knien und dann hatte man so Socken oder manchmal Stoffbahnen, die man um die Schienbeine und die Waden gewickelt hat. Und dazu trug sie einen Mantel und die Brüste band sie sich mit Stoffbahnen ab. Dass auch Männer damals die Haare lang trugen, das kam ihr durchaus zugute. Also da musste sie bei ihren Haaren nicht wahnsinnig viel machen. Und dass sie noch keinen Bartwuchs hatte, sie sah ja auch noch sehr jung aus, das machte offenbar niemanden misstrauisch. Katharina Link war nicht die einzige Frau, die Männerkleidung anlegte, um sich damit dann eine andere Welt zu erschließen. Nur wenige Jahre nach ihr umsegelte die Französin Jeanne Barrée als Mann getarnt, vermutlich als erste Frau die Welt. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in meinem Feed auch eine Folge über Jeanne Barrée. Aber zurück zu Katharina Link. Sie kam schließlich auf dem Strohhof an. Das ist eine Insel in der Saale außerhalb Halles. Und dort schloss sie sich einer radikal-pietistischen Täufergruppe an, die von Ort zu Ort zog und von Almosen lebte. Und von dieser Täufergruppe ließ sie sich dann auch vor den Toren Nürnbergs auf den Namen Anastasius Lagrantinus Rosenstengel taufen. Was steckt in diesem Namen jetzt drin? Da gibt uns Angela Steidler einige interessante Interpretationen. Also Anastasius, der Auferstandene, das mag natürlich auf die religiöse Wiedergeburt durch die Erwachsenentaufe zielen. Aber es kann für Katharina Link auch eine andere, tiefere Bedeutung gehabt haben, nämlich Anastasius als Auferstehung des Mannes, als der sie von nun an auftrat. Rosenstengel beinhaltet sowohl die weibliche Rose als auch den männlichen Stängel. Und Lagrantinus ist eine völlig freie Erfindung. Diesen Namen gibt's einfach nicht. Aber es ist definitiv ein Name, der im Gedächtnis bleibt. Anastasius Rosenstengel lebte jetzt aber nicht nur als Mitglied in dieser pietistischen Gruppe, sondern präsentierte sich bald auch als Prophet. Und zwar als Prophet, der eben göttliche Prophezeiungen offenbarte. Einem Nürnberger Kaufmann versprach Rosenstengel jetzt, dass er wie Jesus über das Wasser gehen könnte. Und als der dann aber beinahe ertrank, da hielt Rosenstengel dem Kaufmann vor, er habe wie Petrus auf dem See Genezareth einfach nicht genug geglaubt. Das war offenbar keine überzeugende Erklärung, denn Prophet und Täufergruppe zogen jetzt wirklich die Wut der Nürnberger auf sich und wurden unter Stein- und Kotwürfen aus der Stadt vertrieben. In Köln, wohin sich die Gruppe dann flüchtete, ließ sich Rosenstengel noch einmal zu dieser gleichen göttlichen Weisung oder Prophezeiung hinreißen. Erneut fiel ein Kaufmann ins Wasser, erneut gab es wirklich Ärger und kurz darauf ergriff Anastasius Rosenstengel dann die Flucht aus dieser Täufergruppe. Katharina Link behielt die Männerkleidung an und zog dann 1705 als Soldat mit wechselnden männlichen Pseudonymen in den spanischen Erbfolgekrieg. Der tobte seit 1701, da waren zahlreiche europäische Mächte verwickelt und dort blieb sie unerkannt, weil sie ein Weißblech am Oberkörper trug. Das diente natürlich als Schutzkleidung, aber auch war auch super, um die Brüste zu verbergen. Und sie schaffte es, in der Zeltgemeinschaft mit bis zu 5 Soldaten zu leben, zu kochen, zu essen, zu schlafen und unerkannt zu bleiben. Und das schaffte sie, weil sie wirklich sehr kreativ war. Sie hatte sich nämlich ein Horn besorgt oder vielleicht gebastelt, wie auch immer, dass sie sich in die Hose steckte. Und so konnte sie wie ihre Soldatenkameraden im Stehen pinkeln. Und sie besuchte gemeinsam mit den Soldaten auch Sexarbeiterinnen. Und dafür hatte sich Link ein männliches Glied aus Leder- und Stopfmaterial gefertigt und aus Schweinsblasen 2 falsche Hoden angefertigt. Und damit hat sie, das geht aus den späteren Gerichtsakten hervor, nicht nur Sexarbeiterinnen, sondern auch, Zitat, unterschiedliche Witwen karessiert, welche den ledernen Penen befühlet, auch damit gespielet und doch nicht erkannt hätten. Der spanische Erbfolgekrieg wird in den kommenden Jahren immer blutiger. Und deshalb desertierte Katharina Link 1708 gemeinsam mit 2 Kameraden. Die 3 wurden allerdings aufgegriffen und dann vor ein Militärtribunal gestellt und dort auch zum Tode verurteilt. Katharina Link wartet jetzt, bis sie am Galgen steht. Und erst dann gibt sie sich dem Prediger gegenüber als Frau zu erkennen. Also die Nerven, die man dafür braucht, die sind ja auch unfassbar. Erst bis zu diesem Moment zu warten. Die Hinrichtung wird dann ausgesetzt. Der Leiter ihres früheren Waisenhauses, August Hermann Franke, bestätigt Katharina Links Identität. Und sie wird dann nach 16 Wochen Gefangenschaft aus der Armee entlassen. Was macht sie jetzt? Sie schreibt sich unter neuem Namen in einer preußischen Kompanie ein. Dort wird sie dann aber erneut enttarnt und entlassen, diesmal auf Wirken von Pastor Franke. Dann kehrt sie kurzzeitig nach Hause zurück und 1709 heuert sie ein drittes Mal beim Militär an, diesmal als Musketier bei den königlich polnischen Truppen. Dort geriet sie dann in eine Prügelei und wurde zum Spießrutenlauf verurteilt. Und weil sie Sorge hatte, dass sie dort erneut als Frau enttarnt werden könnte, ergriff sie die Flucht. Katharina Link verbrachte insgesamt 7 Jahre beim Militär unter wechselnden männlichen Pseudonymen und kehrte 1712 dann nach Halle zurück. In Halle lebt Katharina Link überwiegend in ihrer Identität als Frau und arbeitet dort 3 Jahre im aufstrebenden Textilgewerbe. Aber sie zieht sich auch dort vereinzelt Männerkleidung an. Und Angela Steidele interpretiert das so, dass sie in diesen Handwerkerjahren in Halle offenbar getestet hat, wie die Stadtbevölkerung darauf reagiert, wenn sie ab und zu in Männerkleidung auftritt. Aber sie hatte ein sehr gutes Gespür dafür, wann es eng werden könnte. Und in solchen Momenten wählte sie die weibliche Identität und zog also Frauenkleidung an. Als sie aber wieder mal in Männerkleidern unterwegs war, fiel Katharina Link Werbern der Armee in die Hände. Das war ja nun eine Erfahrung, die sie schon zu Genüge gemacht hatte. Und weil sie also nicht erneut als Soldat dienen wollte, offenbarte sie sich also als Frau. Da hätte ja nun aber jeder kommen können und sagen können, ich bin kein Mann, ich bin in Wahrheit eine Frau, deswegen ich kann gar nicht dienen. Um das also zu prüfen, musste Katharina Link eine Untersuchung über sich ergehen lassen, bei der ihr weibliches Geschlecht offiziell bestätigt wurde. Und das war aber offenbar genügend Skandal in der Stadt, dass die Toleranz für dieses Wechselspiel von Katharina Link zwischen weiblicher und männlicher Identität und Kleidung bei den Bürgern dann ja aufgebraucht war. Sie merkte, dass das zu heiß wurde für sie dort, das Pflaster, und suchte erneut einen Neuanfang. Und diesen Neuanfang, den fand sie nun im Jahr 1716 wieder in Männerkleidung und in ihrer Identität als Anastasius Rosenstengel. Und diesen Neuanfang fand sie in Halberstadt. Und dort verliebte sie sich dann in dieser Identität als Anastasius Rosenstengel in die damals 19-jährige Katharina Margareta Mühlhahn. Die beiden wurden ein Paar und sie machte ja auch einen Heiratsantrag. Die Brautmutter roch aber von Anfang an offenbar, dass da irgendwas faul war an diesem Braten. Sie forderte den Schwiegersohn in Spee nämlich auf, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen und die Hose runterzulassen. Das ist mal wieder ein guter Beweis dafür, dass die Leute früher nicht unbedingt so brüde waren, wie wir das heute denken. Anastasius Rosenstengel hatte eine sehr kluge und clevere Reaktion. Die Hose fehlt tatsächlich, aber Rosenstengel stellte sich mit dem Rücken zur Sonne. Das heißt, der Körper lag im Schatten. Und wenn, wie immer, das Horn dabei war, wahrscheinlich das Horn, dann konnte man ja schemenhaft irgendwas erkennen. Und damit zeigte sich die Schwiegermutter aufs Erste durch diesen kurzen, halbdunklen Blick, ja, beruhigt. Aber sie empfahl ihrer Tochter trotzdem, in der Hochzeitsnacht wirklich mal genauer nachzufühlen. Katharina Mühlhahn beteuerte zwar später im Inquisitionsprozess, sie habe nichts von der wahren Identität ihres vermeintlichen Ehemanns gewusst, aber die Aussagen, die man in den Akten findet, die dokumentieren ein sehr leidenschaftliches, lustvolles Intimleben zwischen Rosenstengel und Mühlhahn. Da ist von Fellatio die Rede, von einem so leidenschaftlichen Liebesspiel, dass dabei der Lederriemen dieses Dildos riss. Das heißt also, es wird ein bisschen schwer, Katharina Mühlhahn zu glauben, dass sie wirklich vollkommen ahnungslos war. Das Eheleben der beiden wurde dann aber bald von wirtschaftlichen Schwierigkeiten getrübt. Und Anastasius Rosenstengel begann in dieser Not, die Aussteuer seiner Frau zu verkaufen. Das sorgte wiederum bei der Schwiegermutter für Missstimmung. Und dann braute sich noch mehr zusammen, denn der Pfarrer, der das Paar getraut hatte, der bekam eine Nachricht aus Halle. Und diese Nachricht besagte, dass der Bräutigam in Wirklichkeit eine Braut war. Und da wurde es dann eben so heiß, dass sich das Ehepaar Rosenstengel aus dem Staub machte. Auch diese Tatsache spricht ein bisschen dagegen, dass Katharina Mühlhahn so gar keine Ahnung hatte, was es mit ihrem Ehemann auf sich hatte. Die beiden müssen jetzt betteln und sind bald so arm, dass Anastasius Rosenstengel seine Frau zu ihrer Mutter zurückschickt. In Hildesheim entscheidet sich Rosenstengel dann, zum katholischen Glauben überzutreten. Das passiert in einem Benediktinerkloster und das passiert wahrscheinlich, weil es wirtschaftliche Unterstützung verspricht. Als er dann dafür seine Frau nachholen will, stellt die Schwiegermutter ihn erneut zur Rede. Und diesmal hat die Schwiegermutter Unterstützung mitgebracht, nämlich eine Freundin. Und erneut fordern die beiden nun von ihm, er solle seine Männlichkeit beweisen. Und Rosenstengel antwortet damit, dass er mit seinem Horn auf die beiden Frauen pinkelt. Das Ehepaar war danach bettelarm und wanderte durch Mitteldeutschland, bis sie dann unter dem Vorwand, arme Täufer zu sein, Aufnahme in einem Jesuitenkolleg in Münster fanden. Dort bekamen sie dann auch eine Anstellung und wurden im Winter 1719-20 katholisch getauft und auch noch einmal katholisch getraut. Aber offenbar haderte Katharina Mühlhahn mit dem Konfessionswechsel. Und das Paar geriet jetzt immer häufiger in Streit und schließlich sogar so schlimm, dass Rosenstengel handgreiflich wurde. Die Ehefrau fand erneut Zuflucht bei der Schwiegermutter bzw. ihrer Mutter und Rosenstengel geht erneut auf Wanderschaft. Er lässt sich im Mai 1720 zum mittlerweile vierten Mal taufen und kehrt damit wieder zu den Protestanten zurück. Aber diesmal weigert sich seine Frau, ihm erneut bei diesem Konfessionsübertritt zu folgen. Und Rosenstengel ist noch dabei, seine Frau zu überzeugen, ist noch mitten in diesem Versuch, als die Schwiegermutter mit Unterstützung einer Nachbarin ihn überwältigt, auf einem Stuhl festbindet, die Hose aufschlitzt und nun also den Lederdildo und das Horn entdeckt. Die Schwiegermutter konfisziert die Beweismittel und erhebt vor dem Halberstädter Stadtgericht Klage gegen ihren Schwiegersohn, vermeintlichen Schwiegersohn. So, damit wird aber nicht nur der Schwiegersohn festgenommen, sondern das Paar. Die beiden kommen ins Richthaus von Halberstadt, wo sie während des folgenden Inquisitionsprozesses dann unter ziemlich unhygienischen Bedingungen eingekerkert werden. Die Anklage gegen Katharina Link lautet auf Sodomiterei, so wurde das damals genannt. Und als Sodomie galten in der damals geltenden peinlichen Gerichtsordnung, so hieß die galt seit 1532, Da war Sodomie sowohl als Selbstbefriedigung als auch Sex zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts, Oral- und Analverkehr, Sex mit Heiden, Tieren, Leichen oder mit dem Teufel selbst definiert. Katharina Link und Katharina Mühlhahn wurden jetzt von einem Richter und zwei Schöffen jeweils einzeln zu den Vorwürfen verhört. Leider gibt es die genauen wörtlichen Aussagen in den Inquisitionsakten nicht mehr. Die sind aus Platzgründen leider nach dem Prozess vernichtet worden. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Zusammenfassung, die dann später an den preußischen König bzw. seinen Beraterstab geschickt wurde. Und aus dieser Zusammenfassung konnte Angela Steidle noch wahnsinnig viel herauslesen und rekonstruieren. Katharina Link sagte jetzt vor diesem Inquisitionsgericht wirklich umfassend über ihren bisherigen Lebensweg aus und auch über ihr Intimleben mit Katharina Mühlhahn. Und sie erklärte den Richtern, vom Teufel besessen gewesen zu sein. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Viele Angeklagte suchten die Schuld eben eher bei etwas Drittem als bei sich selbst. Das ist aber angesichts der Tatsache, dass die Hexenprozesse gerade erst vorbei waren, eine wirklich riskante Verteidigungsstrategie, die Katharina Link da gewählt hat. Ihre Mutter Magdalena versuchte, die Tochter noch zu schützen und sagte aus, dass die Tochter, Zitat, zum Beischlaf wohl nicht tüchtig gewesen sei, weil sie eventuell intersexuell sei. Das rief jetzt erneut eine medizinische Untersuchung auf den Plan. Zwei Ärzte und eine Hebamme untersuchten Link und die attestierten ihr dann nicht nur einen gesunden weiblichen Körper, sondern sie glaubten sogar, das war damals keine Ungewöhnlichkeit, dass sie am Körper und den Merkmalen ihrer Geschlechtsteilen ablesen könnten, dass Katharina Link sehr wohl auch Sex mit einem Mann oder zumindest mit dem Dildo gehabt habe. Sprich, dass sie also sehr wohl zum Beischlaf, wie es ihre Mutter genannt hatte, tüchtig sei. Katharina Mühlhahn behauptete dagegen, getäuscht worden zu sein, aber diese Strategie funktionierte vor Gericht nicht. Die Richter glaubten ihr kein Wort. Ende 1720 wurden die Vernehmungsprotokolle aus Halberstadt dann zu einem Spruchkolleg nach Duisburg geschickt. Dort begutachtete ein Jurist namens Caspar Theodor Summermann den Fall und schickte im April 1721 das schriftliche Urteil. Katharina Link sollte erhängt und anschließend verbrannt werden. Der Tod am Strang galt damals als besonders ehrlos und ein solches Ende fand man nach dem Vorwurf der Sodomie offenbar gerade richtig für eine Angeklagte wie Katharina Link. Katharina Mühlhahn sollte mit Hilfe von Folter zu einem Geständnis gebracht werden. Weil der preußische König Friedrich Wilhelm I. aber im Jahr 1717 angeordnet hatte, dass alle Todesurteile zu einem Prüfausschuss nach Berlin geschickt werden, fand also auch dieser Richterspruch über Katharina Link und Katharina Mühlhahn den Weg vor die königliche Prüfkommission. Und mit diesen Akten erhielt die Kommission auch ein Schreiben der Halberstädter Verantwortlichen, die um den Tod durch Enthaupten statt Erhängen für Katharina Link und um eine Strafminderung für Katharina Mühlhahn baten. Diese Strafrechtsspezialisten der Prüfkommission, die wurden sich jetzt bei der Bewertung dieses Falls einfach nicht einig. Die Richter wägten zum einen lange ab, was diese vier Taufen bedeuteten und die Konfessionswechsel bei Katharina Link. Aber natürlich ging es im Kern um den Vorwurf der Sodomie. Und da kamen sie jetzt auch wirklich auf juristisches Glatteis. Eine Mehrheit plädierte zwar für die Todesstrafe, schlug aber diesem Vorschlag der Halberstädter folgend den Tod durch das Schwert statt durch den Strang vor. Eine Minderheit argumentierte aber, ohne einen echten Penis und ohne Sperma sei der Straftatbestand der Sodomie nicht erfüllt. Denn es könne ja, Zitat, keine wirkliche Sodomiterei mit dem leblosen, ledernen Instrument begangen werden. Sprich, ohne Sperma fließt kein Saft von einem Körper in den anderen, also ist der Straftatbestand damit ja eigentlich gar nicht erfüllt. Damit könne dann auch keine Todesstrafe gegen Katharina Link verhängt werden. Diese Minderheit, die empfahl eine Prügelstrafe mit anschließendem lebenslangen Zuchthaus für Katharina Link. Weil das Votum der Kriminalexperten jetzt also gespalten war, ging der Fall vor den Geheimen Rat des Königs, so hieß der, der dem Regenten dann üblicherweise ein Urteil vorschlug. Die Experten im Geheimen Rat, die schlossen sich jetzt der Minderheitsmeinung an. Dann ging ihr Vorschlag an König Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, und der war allerdings ein notorischer Strafverschärfer. Friedrich Wilhelm I. war das Urteil zu mild und auf sein Wirken hin wurde Link zum Tod durch das Schwert verurteilt und Mühlhahn bekam eine Zuchthausstrafe. Am 8. November 1721 stand die mittlerweile 34-jährige Katharina Link dann auf dem Halberstädter Fischmarkt zum zweiten Mal in ihrem Leben vor einem Henker. Sie wurde beäugt von einer glotzenden Masse und diesmal gab es kein Entrinnen. Nach ihrer Enthauptung wurden ihr Kopf und ihr Körper auf dem Halberstädter Galgenberg in einer Grube verscharrt. Katharina Mühlhahn kam nach 3 Jahren Zuchthaus 1725 wieder in Freiheit und heiratete ein Jahr später den Wollarbeiter Johann Levin Peters. Mit dem bekam sie 3 Kinder und ein Taufeintrag von 1737 bezeugt die Geburt eines weiteren unehelichen Kindes, nachdem der zweite Ehemann sie offenbar verlassen hatte. Katharina Mühlhahn starb 1776 im hohen Alter von 78 Jahren. Frauen wie Katharina Link wurden zu dieser Zeit übrigens in anderen Ländern, zum Beispiel in England, Frankreich und Spanien, nicht dafür hingerichtet, dass sie mit anderen Frauen Sex hatten. Dort wurden sie bestraft mit Schlägen und mit Landesverweisen. Katharina Link war die letzte Frau, die in Europa wegen Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Das gespaltene Votum dieses Berliner Prüfausschusses, das wirft so ein bisschen ein Licht auf die folgende Entwicklung. Das sagt auch Angela Steidele. Denn man sieht, dass in deutschen Strafrechtstexten die weibliche Sexualität im Verlauf des 18. Jahrhunderts immer weniger ernst genommen wird. So drückt Steidele das aus. Denn die männlichen Rechtsexperten, die konnten sich ohne Penis und Samenfluss einfach keine Sexualität vorstellen. Im Reichsstrafgesetzbuch von 1872 stellt der Paragraph 175 dann zwar sexuelle Handlungen zwischen Männern ausdrücklich unter Strafe, aber der Straftatbestand zwischen Frauen entfällt, der wird nicht mehr explizit definiert. Das ist einerseits bezeichnend für das Verständnis von weiblicher Sexualität, aber auf der anderen Seite schuf genau das auch für eine kurze Zeit einen gewissen Freiraum. So beschreibt es auch Angela Steidele. Also Frauen können im Bett von anderen Frauen übernachten, ohne dass sich die Familien direkt viel dabei denken. Und das kam vor allem bürgerlichen Frauen zugute, die ein gewisses eigenes Vermögen hatten und mit einer Partnerin relativ unter dem Radar leben konnten. Wenn sie dann allerdings Aufmerksamkeit auf sich zogen, wie die Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die dann für Frauenrechte laut wurden, dann wurden auch die Diskussionen darüber wieder lauter, was wohl dahinter steckt, wenn zwei Frauen zusammenleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Fall von Katharina Link faszinierend, tragisch, tragikomisch und rätselhaft zugleich. Sie kommt mir in ihren Rollenwechseln sehr clever und gewitzt vor, einerseits. Diese vielen Rollenwechsel, die erinnern mich so ein bisschen an das Konzept von Con-Artists, die ja auch immer wieder andere Identitäten annehmen und ihre Umgebung unheimlich gut täuschen können, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie sie es im Militär schafft, unerkannt zu bleiben. Manchmal ist es harmlos und manchmal hat es tragische Folgen. Ich finde es auch spannend, darüber nachzudenken, was Links fluide Wechsel zwischen weiblicher und männlicher Identität bedeuten. Durch dieses Anlegen von Männerkleidung erschließt sie sich Freiräume in einer Zeit, in der viele Frauen keine Freiräume haben oder nur sehr wenige Freiräume. Katharina Link kann sich in dieser Männerkleidung freier bewegen, ohne Aufsicht. Sie kann zum Beispiel Wirtshäuser ohne Begleitung betreten oder sich nach Einbruch der Dunkelheit noch freier und ohne Begleitung durch die Straßen bewegen. Ihr stehen Berufsmöglichkeiten und Verdienstquellen und auch Rechte offen, die ihr als Frau verschlossen geblieben wären. Und sie erlebt ja auch den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht aus der männlichen Perspektive. Gleichzeitig bringt die Männerkleidung auch eine Pflicht mit sich, nämlich den Kriegsdienst. Den scheint Link ja zumindest anfänglich noch willentlich zu leisten. Aber ganz wichtig, natürlich steckt in der Männerkleidung und vor allem in ihrem selbstgefertigten Glied auch eine ganz wichtige sexuelle Komponente. Das beweisen auch die Hinweise aus der Strafakte über dieses leidenschaftliche Liebesleben der beiden Frauen. Also für mich bleibt von dieser Biografie, dass Katharina Link viele verschiedene Facetten hatte, die sich auch gar nicht unter einem Stempel einfach zusammenfassen lassen. Und genau das finde ich wahnsinnig spannend an ihr. Ich hoffe, dass es euch bei der Folge heute ähnlich ging, dass ihr gern zugehört habt. Ihr könnt mir eure Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden gern mitteilen per E-Mail unter feedback@herstorypod.de oder ihr erreicht mich über Instagram unter @herstory_pod. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das, wie gesagt, auf Steady oder via PayPal tun. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.